Wir befassen uns, wie schon gesagt, in diesen Tagen mit dem Philemonbrief. Ich möchte heute Abend die ersten drei Verse dieses kurzen Briefes zu Anfang lesen. Paulus, Gefangener Christi Jesu, und der Bruder Timotheus. Philemon, dem Geliebten, und unserem Mitarbeiter und Apphia der Geliebten und Archippus unserem Mitstreiter und der Gemeinde in deinem Hause. Gnade sei euch zuteil und Friede von Gott unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Nach einigen einleitenden Worten haben wir uns gestern Abend mit den zwei Grüßenden befasst, dem Apostel Paulus und dem Timotheus. Heute Abend wollen wir uns zuerst befassen mit denen, die gegrüßt werden. Da ist zuallererst der Philemon als der Hauptempfänger des Briefes. Es werden mehrere genannt, die gegrüßt werden, aber es geht zur Hauptsache um Philemon, ihm gilt auch der Inhalt des Briefes. Dass er gemeint ist, ergeht auch schon aus dem Ende von Vers 2, wenn er die anderen erwähnt, sagt er zum Beispiel, und der Gemeinde in deinem Hause. Also es geht um Philemon und einigen anderen, möglicherweise in seiner Familie, aber auf jeden Fall geht es um solche in der Gemeinde. Wie spricht der Apostel den Philemon an? Er nennt ihn einen Geliebten. Nun, dass dieses im christlichen Sinne gemeint ist, ist klar. Die Liebe wird heute in den Dreck gezogen und es wird allerlei anderes darunter aufgefasst. Aber in der Heiligen Schrift haben wir die reinste, die heilige Liebe, die Gott ausgegossen hat durch den Heiligen Geist in unseren Herzen. Und da haben wir es mit einer echten Liebe zueinander zu tun. Wir wissen nicht, wo Paulus den Philemon kennengelernt hat. Möglicherweise in Ephesus, als der Apostel dort evangelisierte. Auf jeden Fall wohl nicht in Kolosse, denn Kolosse ist der Apostel Paulus bisher noch nicht gewesen, so scheint es aus dem Kolosserbrief. Es kann sein, dass Philemon ein Geschäftsmann war und Ephesus war ja eine Metropole, von der aus allerlei Leute in alle Himmelsrichtungen ausreisten, aus verschiedenen Gründen, aus geschäftlichen, touristischen, familiären und anderen Gründen. Und Ephesus war eine Stadt, zu der viele hingereist sind und sicherlich auch aus dem Binnenland, wo Kolosse sich befindet. Kolosse ist in Phrygien, liegt in Phrygien, gerade hinter der Grenze von Asien, der Provinz Asien. Asien war eine römische Provinz hinter der Hauptstadt Ephesus, die am Meer lag. Und so dürfte Philemon möglicherweise in Ephesus gewesen sein, als Paulus dort evangelisierte, sodass sie sich dort kennengelernt haben. Irgendwo wird Philemon Paulus getroffen haben, denn Paulus sagt ihm, er schuldet ihm sich selbst, was wohl heißt, dass Philemon durch Paulus zum Glauben gekommen ist und ihm also sein Heil schuldet. Sie müssen sich also irgendwo getroffen haben, wo Philemon dann zum Glauben kam, und sie werden auch einiges einer gemeinsamen Erfahrung erlebt haben. Philemon ist offenbar zu einem Mitarbeiter von Paulus geworden, vielleicht gerade dort, wo er den Herrn erlebte und hat vielleicht mitgeholfen in der Evangelisationstätigkeit von Paulus. Paulus nennt ihn zu der Eigenschaft, dem Geliebten, nennt er ihn unserem Mitarbeiter. Wie gesagt, vielleicht bezieht sich das auf seine Mitarbeit, wo Paulus evangelisierte. Vielleicht bezieht es sich auf die Tätigkeit von Philemon in der Gemeinde in Kolosse. Auf jeden Fall stellt er sein eigenes Haus zur Verfügung und auch das ist Mitarbeit am Evangelium. Mit dem Philemon werden andere gegrüßt, aber Philemon ist der Hauptempfänger dieses Briefes und erfährt also in dieser Qualität den ersten Gruß. Mit ihm werden aber genannt eine gewisse Apphia und durch die Nähe dieses Namens zu Philemon schließen wir, dass es sich um seine Frau handelt, also die Frau von Philemon. Apphia, ebenfalls die Geliebte genannt. Die Handschriften variieren hier, aber ich halte mich an den alten überlieferten Text aus der Reformationszeit, den auch Luther als Grundlage für seine Übersetzung hatte. Und die meisten, wenn nicht alle, der großen Übersetzungen aus der Reformationszeit und danach. Also, wir lesen hier Apphia der Geliebten. Ihr gilt ebenfalls der Gruß des Paulus und des Timotheus. Mit Apphia wird Philemon dann auch diesen Brief als allererster besprochen haben. Das ist wenigstens wahrscheinlich. Wir wissen natürlich nicht, welche Beziehung er zu seiner Frau hat, aber sie bekommen beide dieselbe Bezeichnung, Geliebte, und ich denke, das schließt darauf, dass sie beide miteinander eine Gemeinschaft haben, die Paulus anerkennen kann. Philemon erhält natürlich den Brief als erster und darf ihn mit seiner Frau besprechen, vielleicht auch mit Archippus, der wird extra genannt, und er soll aber auch der Gemeinde vorgelesen werden. Das kommt dann gleich. Archippus wird aber zuerst noch gegrüßt, neben Philemon und Apphia. Archippus wird als Mitstreiter bezeichnet. Unserem Mitstreiter Archippus gilt ebenfalls der Gruß. Wir wissen nicht, wer Archippus war oder was er gemacht hat. Vielleicht hatte er eine gewisse Verantwortung in der Gemeinde in Kolosse, vielleicht auch eher in der ganzen Umgebung. Vielleicht war er sogar der Leiter der Gemeinde, die sich im Hause des Philemon traf. Also wir wissen es nicht genau, aber er gilt als ein Mitstreiter am Evangelium. Und das will sagen, die Sache um das Evangelium ist ein Kampf. Und wir dürfen nie zur Ruhe kommen. Und Archippus, obwohl er am Ende des Kolosserbriefes einen Aufruf erhält von den Geschwistern, gilt hier doch als ein aktiver Mitstreiter am Evangelium. Und dann wird die Gemeinde in seinem Hause gegrüßt. Der Gemeinde in deinem Hause. Das heißt, die ganze Gemeinde darf mithören, was Paulus dem Philemon zu sagen hat in Bezug auf den entlaufenen Sklaven Onesimus, den Paulus mit diesem Brief an Philemon zurückschickt. Die ganze Angelegenheit, wie schon gestern Abend gesagt, ist eine etwas heikle, um nicht zu sagen sehr schwierige. Sie hat juristische Aspekte, sie hat christliche Aspekte, und sie hat sehr wichtige Aspekte für den Verlauf des Evangeliums in dieser Welt. Wir stehen ja in diesen Zeiten ganz am Anfang der Evangeliumsentwicklung. Und was in diesen Zeiten entschieden wird, gemacht wird, getan wird, das hat entscheidenden Einfluss für den Weg des Evangeliums in den anderen Völkern. Diese alle sind also Mitzeugen dieser schwierigen Angelegenheit. Übrigens, zu dieser Gemeinde im Hause des Philemon mögen auch andere Sklaven gehört haben. Und wenn dieser Brief über einen Sklaven in dieser Gemeinde gelesen wird, dann werden wohl auch die Sklaven mit einem offenen Ohr zugehört haben, insofern es ihnen erlaubt war, teilzunehmen an dieser Versammlung. Also, wenn wir uns die verschiedenen Möglichkeiten überlegen, erfahren wir, dass es bei diesem Brief um eine sehr wichtige Angelegenheit handelt. Und nun kommt in Vers 3 das Grußwort. Zuerst etwas über die Form dieses Grußwortes. Manchmal lesen wir sehr schnell über diese Grüße hinweg. Was meine ich, wenn ich von der Form dieses Grußwortes spreche? Nun, es handelt sich um ein Gebet. Gnade sei euch zuteil und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Aber ein Gebet wird normalerweise in der zweiten Person gesprochen, und zwar an einen Gott gerichtet. In diesem Fall und in unserem Fall handelt es sich um den wahren Gott, zu dem auch Jesus Christus gehört. Aber in diesem Fall, das heißt bei diesem Grußwort, handelt es sich nicht um die zweite Person. Paulus sagt nicht, du Gott oder Jesus Christus, gebe meinen Freunden in Kolosse im Hause des Philemon Gnade und Friede. Die zweite Person sind die eben Gegrüßten. Philemon, Apphia, seine Frau, Archippus, ein Mitstreiter und die Gemeinde in seinem Hause. Aber es ist dennoch ein Gebet, das heißt in dritter Person. Paulus wünscht denen, denen er schreibt, von Gott und von Jesus Christus Gnade und Friede, während er zu ihnen spricht bzw. an sie schreibt. Ist es sein Gebet an seinen himmlischen Vater, der dabei ist, ihm die Worte zu geben? Er betet, während er schreibt. Er wünscht ihnen diese zwei Elemente, Gnade und Friede. Diese zwei Elemente erinnern an zwei Grüße. Sie haben als Wörter ihre ursprüngliche Bedeutung, und dann haben sie ihre besondere Bedeutung als Grußelemente, und dann haben sie noch ganz besondere Bedeutung, gerade in diesem Zusammenhang, in diesem Brief. Was bedeuten denn Gnade und Friede als Wörter? Im Deutschen sind wir bekannt mit diesen Begriffen, aber sie sind ja Übersetzungen von griechischen Wörtern. Und das griechische Wort, unser Wort Gnade zugrunde liegt, lautet, vielleicht kennen wir es, Charis, von dem wir auch das Wort Charisma haben und dann das weitere Wort Charismatik oder Charismatiker, die ja dieses Wort oder diese Angelegenheit missbrauchen. Charis ist ursprünglich das, das angenehm ist, das gut ankommt, das angenehm stimmt, das Freude bereitet, das schön ist, zufrieden macht, Traurigkeit behebt und so weiter. Das Gemüt also oder beim Gemüt wohl ankommt, das ist Gnade. Es ist das Schöne, auch das Charmante, und von da geht es weiter. Wenn Gott gnädig ist, dann vergibt er uns unsere Schuld, und dann hilft er uns, für ihn da zu sein, zum Lob seiner Gnade. Gnade ist einmal Vergebung, und das macht uns froh. Und das bringt uns große Erleichterung, denn wir werden vom ewigen Tod zum ewigen Leben versetzt. Das ist die große Gnade, die uns zuteil wird durch Jesus Christus aufgrund von Golgatha. Aber Gnade wird nicht nur erfahren in der Qualität eines Sünders, eines Schuldigen, sondern auch Jesus, als er hier auf der Erde war, der ja vollkommen war, auch er erlebt Gnade von seinem Vater im Himmel. Das heißt, Gnade ist manchmal Vergebung, aber manchmal auch nicht. Es ist das Schöne, dass jeder, auch Sündlose, auch jeder, der Vergebung erfahren hat und jetzt rein und lauter ist vor Gott und angenehm, auch er kann weiterhin Gnade erfahren. Und zwar als Hilfe, um für Gott zu leben in dieser gefährlichen Welt. Gnade brauchen wir als Christen, um einfach ein Heiligungsleben zu führen. Gnade brauchen wir, um zu leiden. Und Gnade brauchen wir, um zu dienen. Die Gnade ist Gottes Kraft, sagt Jesus selbst zu Paulus in 2. Korinther 12. Meine Gnade oder an meiner Gnade hast du genug, sagt er. Denn meine Kraft ist an der Stelle der Schwachheit vollkommen. Jesus deutet seine Gnade also in diesem Fall als Kraft. Vergebung braucht Paulus nicht. Er steht vielmehr in einer Prüfung, ob er sündigen wird, und er tut es nicht. Aber er braucht Gnade, um standzuhalten, um zu leiden. Und diese Gnade wird ihm von Jesus zuteil in Form von Kraft. Gnade brauchen wir also alle. Wenn wir zu Jesus kommen und wenn wir bei Jesus sind und mit ihm leben. Das Grußwort alter Zeit ist neu gefüllt worden und wird nun als Grußwort an Christen gebraucht. Charis erinnerte an den griechischen Gruß chairete, das froh oder ein Aufruf, sei froh. Aber jetzt wird diese Gnade Christen zugerufen und sie dürfen froh werden über die Gnade Gottes, die ihnen zuteil wird. Das zweite Wort kennen wir ebenfalls als Shalom aus dem Hebräischen. Dieses Mal ist es nicht ein griechisches Wort, das diesem zugrunde liegt. Allerdings haben wir ein griechisches Wort im Testament hier, aber dem wiederum liegt zugrunde ein hebräisches Wort, der hebräische Gruß, Shalom. Shalom ist aber mehr als das Ausbleiben von Spannungen oder gespannten Auseinandersetzungen. Friede oder Shalom ist nicht nur Leere von etwas Negativem, sondern dass der Raum, der gefüllt wird, von dem, das dann wachsen kann, wenn kein Schaden da ist, wenn keine Gefahr ist. Das heißt, Friede schließt das Gedeihen an friedsamen Orten ein. Das ist also der Gruß, den Hebräer gebrauchten. Und dieser Gruß wird neu gefüllt mit Heilsgütern und wird nun zum Gruß von Paulus und den ersten Aposteln, gleichsam ein Gruß von Gott an Christen. Und dieser Friede wird uns zugerufen. Denken wir nun an die Reihenfolge in diesem Gruß. Die Reihenfolge ist sehr wichtig. Immer kommt Gnade zuerst und dann erst der Friede. Es gibt keinen Frieden, ohne dass Gott uns gnädig gewesen wäre. Aber wenn Gott uns gnädig ist und er uns hilft, er vergibt uns, er hilft uns, er begleitet uns mit seiner Kraft und Hilfe, dann dürfen wir in Frieden mit ihm leben. Wir stehen in der Gnade und wir haben Frieden mit Gott, sagt Paulus in Römer Kapitel 5, Vers 1. Und dieser Friede darf nun alles das darstellen, das Gott in unserem Leben wachsen lassen möchte. Diese zwei Elemente haben also ihre ursprüngliche Bedeutung, sie haben ihre Bedeutung als Grußworte, ganz besonders als christliche Grußworte. Aber in diesem Zusammenhang, in diesem besonderen Brief, haben sie noch eine weitere Bedeutung. Der Inhalt macht diese zwei sehr, sehr wichtig. Es geht um eine sehr schwerwiegende Angelegenheit. Ein entlaufener Sklave darf nach römischem Recht getötet werden, auf jeden Fall gebrandmarkt werden. Und jetzt schickt Paulus diesen Mann als Christen zurück an einen Christen. Auch Christen können harte Männer werden, Menschen. In diesem Fall ist es ein Mann, ein Sklavenhalter, und solche können ebenfalls entweder aus fleischlichem Sinn oder dann aus einem vermeinten Gerechtigkeitssinn, können sie hart und fest sein. Und die Sache ist nicht so einfach. Paulus wünscht also Gnade im Voraus. Und diese Gnade bekommt in diesem Zusammenhang eine sehr wichtige Bedeutung. Wenn Philemon sich diese Gnade von Gott schenken lässt, dann kann es gut gehen. Wenn nicht, dann kann es böse ausgehen. Beides für Philemon und für Onesimus. Nicht nur für Onesimus, denn auch Philemon wird, wenn er nicht gerecht handelt, wenn er nicht in Liebe handelt, darunter zu leiden haben als Christ. Wenn aber Philemon bereit ist, die Gnade Gottes entgegenzunehmen, darf er ruhig werden über den Verlust dieses jungen, wahrscheinlich jungen Mannes, der jetzt zurückkommt, darf er ruhig werden über die Ungerechtigkeit, die erfolgt war. Er darf den Frieden Gottes in seinem Herzen haben und aus der Gnade und aus diesem Frieden den Brief des Apostels lesen und daraufhin handeln. Möglicherweise wird diese Gnade und dieser Friede ihm schon zuteil geworden sein, als er zusammen den Brief mit der Apphia diesen Brief besprach, und möglicherweise haben sie zusammen die Knie gebeugt und darüber gebetet. Herr, zeige uns, was wir tun sollen. Paulus hat es nicht deutlich gesagt, aber wir wollen das tun, was ihm und dir Freude macht. Gnade und Friede haben in diesem Brief ganz besondere Bedeutung. Noch die Quelle. Gnade und Friede kommen von keinem Menschen, nicht einmal von Paulus. Sie kommen nur von Gott als Vater, und zwar als Vater Jesu Christi zuerst, aber weil wir zu ihm gekommen sind, ist dieser selbe, der Gott Jesu Christi, unser Vater geworden. Und diese Gnade und dieser Friede kommen nun von unserem Vater, aber auch von Jesus Christus, der unser Herr geworden ist und deshalb dann auch unser Retter. Gnade und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Und wenn wir sie brauchen, dürfen wir ganz persönlich uns an ihn wenden, diesen Gott. Und wir brauchen nicht zu warten, bis Paulus uns in der dritten Person so grüßt, sondern wir dürfen direkt zu Gott gehen und alle Gnade erwarten, die wir brauchen, denn er hat sie verheißen. Und er hat auch seinen Frieden verheißen, der in unseren Herzen waltend regieren darf. Nun gehen wir weiter zum Briefhauptteil. Die ersten drei Verse bilden den Briefeingang, der nun aus einem Gruß besteht. Aber jetzt kommen wir zu Vers 4 bis Vers 21, und das ist der Briefhauptteil. In diesem Teil haben wir verschiedene Abschnitte. In einem ersten Abschnitt, den Versen 4 bis 7, berichtet der Apostel Paulus von seinem Beten. Das tut er manchmal in seinen Briefen. Zu Anfang, vielleicht auch immer wieder wenigstens, berichtet er zu Anfang seines Briefes von seinem Beten. Und dieses Beten hat verschiedene Inhalte. Oft hat es einen Dank, aber auch Fürbitte und so weiter. Es lohnt sich, diese Texte zu lesen und sie als solche Gebetsabschnitt zu lesen. Wir gewinnen sehr viel Information über das Gebet überhaupt. Und wir persönlich können lernen zu beten von solchen Abschnitten. Ich lese diese Verse. Ich danke meinem Gott alle Zeit, wenn ich bei meinen Gebeten deiner gedenke. Da ich höre von deiner Liebe und dem Vertrauen, das du zum Herrn Jesus hin hast und zu allen Heiligen. So bete ich, dass dein Teilhaben am Glauben wirksam werde in Erkenntnis und Anerkennung alles Guten, das in und unter euch für Christus Jesus und zu ihm da ist. Ich danke, denn viel Dankbarkeit und Trost haben wir über deine Liebe, weil die Heiligen durch dich, Bruder, innerlich erfrischt worden sind. Diese Verse sind gedrängt voll von geistlichen Gütern, von geistlichem Inhalt. Ich muss sie leider nur streifen. Ich darf sie leider nur streifen. Zur Hauptsache geht es in diesem Bericht über das Beten des Apostels für Philemon um einen Dank. Eine erste Frage. An wen richtet Paulus diesen Dank? Das ist nicht unwichtig. Besonders in der heutigen Zeit, wo wir in einem religiösen Pluralismus leben. Es ist erstaunlich, wie stark auch Christen, selbst evangelikale Christen, erfasst werden können von diesem Pluralismus. Das habe ich in den letzten Monaten oder diesem vergangenen Sommer erlebt, als ich meinen Cousin traf an irgendeiner Feier und wir saßen zusammen an einem Tisch und er erzählte von einem Einsatz oder einem evangelistischen Versuch mit Moslems, mit einer Gruppe von Moslems, die offenbar immer noch Moslems waren, aber offen waren irgendwie für christliches Gedankengut. Und er meinte, es müsste auch möglich sein, mit solchen Leuten zu sich zusammenzutun. Da merken wir schon den Kompromiss. Toleranz wird auch unter Christen mit einem übergroßen T geschrieben. Aber Toleranz kann sich wandeln in Intoleranz, wenn wir nicht alle tolerant mitmachen. Das heißt, nach den Vorstellungen der sogenannten Toleranten. Wir müssen bei dem Maßstab der Heiligen Schrift bleiben und auch, wenn jeder andere weicht und nachgibt. Da wollen wir es dem Reformator nachtun. Hier stehe ich. Und wenn alle anderen es anders machen, ich bleibe dir treu. Das sollten wir so sagen. Aber wir sind sehr, sehr weich geworden in unseren Kreisen. Es lohnt sich, sich Rechenschaft darüber zu geben, zu welchem Gott wir beten. Es lohnt sich, auch bei diesem Gott sich Rechenschaft zu geben darüber, wie wir zu ihm beten. Zum Beispiel bin ich wiederholt gefragt, Stellung zu nehmen zu der Frage, darf man zum Heiligen Geist beten? Ja? Also wie man zu diesem dreieinigen Gott betet, ist auch nicht ganz einfach manchmal. Ob wir nur zu ihm beten und wie wir zu ihm beten, das sind grundsätzliche Fragen, die wir hier natürlich nicht ausführlich besprechen können, aber die nur zeigen, wie wichtig es ist, uns Rechenschaft über diese Frage zu geben, zu wem beten wir denn? An wen richtet Paulus seinen Dank? Er richtet ihn an Gott, aber er nennt ihn seinen Gott, meinen Gott. Was soll das heißen? Hat er denn einen anderen als Philemon oder als andere? Nein, gerade nicht. Aber er sagt auch nicht zu unserem Gott. Ich danke unserem Gott, so sagt er es nicht. Er sagt meinem Gott, denn er spricht fünfmal in diesem Brief von seiner Gefangenschaft. Aber nicht nur denkt er wohl an seine Gefangenschaft, sondern an all die vielen Erlebnisse, die er mit seinem Gott gemacht hat. Vielleicht als er dort auf dem Wasser schwebte, ich denke, er sagt, einen Tag und eine Nacht war er auf hoher See, anlässlich eines Schiffbruchs wohl. Er ist in Gefahr gewesen von Banditen, er ist in Gefahr gewesen von seinen Landsleuten. Er hat natürlich auch Gutes erlebt, Er hat seinen Gott vielseitig erlebt. Und diesem Gott dankt er, auch wenn er an Philemon denkt. Und er teilt ihm gleichsam hiermit mit: Ich habe einen reichen Gott, Philemon, und seine Gnade ist reich. Und ich darf dir mitteilen, ich bin auch für dich dankbar. Ich bin meinem Gott für dich dankbar. Einmal, dass er zum Glauben gekommen war und für die Frucht, die sich bereits gezeitigt hat im Leben dieses Mannes. Ich danke meinem Gott. Wann richtet er diesen Dank aus? Auch das haben wir in Vers 4. Ich danke meinem Gott alle Zeit, wenn ich bei meinen Gebeten deiner gedenke. Und er wird sicherlich sehr oft für Philemon gebetet haben. Aber wenn er für Philemon betet, wenn er in seinen Gebeten, und er betet viel und für viele Menschen, dann denkt er auch an Philemon. Und wenn er an Philemon denkt, dann dankt er seinem Gott für diesen Mann. Wenn man einen Brief schrieb, dann brachte man zum Ausdruck, dass man an den Briefempfänger dachte. Aber Paulus, wenn er an seine Briefempfänger denkt, dann geschieht das zusammen mit dem Denken an seinen Gott. Das ist eine große Gemeinschaft. Eine weitere Frage: Was wird dem Paulus Anlass zum Dank? Wie kommt es, dass er für Philippus oder für Philemon so dankbar ist? Das haben wir in Vers 5. Da ich höre von deiner Liebe und dem Vertrauen und so weiter. Der Bericht über des Philemon geistliches Wohl ist Anlass zum Dank. Paulus hat gehört, und das stellen wir fest, das fällt uns auf, dass er sagt: Ich habe gehört, dass es mit dir gut steht. Einiges in diesem Brief lässt darauf schließen, dass dieser Brief nicht nur geschrieben wird wegen Onesimus, sondern er scheint eine Art Antwort zu sein auf einen Bericht über Philemon. Und das darf er mit einbringen, einfließen lassen in diesen Brief. Paulus legt Wert auf das, was er hört. Von den Gemeinden über Menschen, die er zum Glauben geführt hat. Das war der Fall, als er von Korinth etwas hörte. Dort war es manchmal etwas Negatives. Aber er sagt es den Leuten: Ich habe dieses und dieses gehört. Es kann sein, dass er dann sagen muss: Und zum Teil glaube ich es. Er lässt es offen, inwiefern der Bericht in allen Einzelheiten der Wahrheit entsprach. Aber er kennt diese Berichterstatter gut genug. Er sagt auch, wer sie sind. Ihr, die Korinther, dürfen das wissen, denn es ist schon Vertrauen da. Es sind die Leute von Chloe. Und die haben mir Folgendes berichtet. Und diesen Berichterstattern schenkt er Glauben. Und daraufhin schreibt er einiges. Der Ton, in dem er es schreibt, ist nicht einfach harte Kritik. Die Korinther werden es angenommen haben. Nach der Geschichte über diesen Brief, wir haben aus der Antike Literatur aus Rom, von der Hand eines gewissen Clemens, der uns berichtet über die Reaktion der Korinther. Und offenbar ist der Brief dort angekommen und angenommen worden. Hat also seine Frucht getragen. Schon der zweite Korintherbrief berichtet etwas davon. Wenn ich bei meinen Gebeten deiner gedenke, da ich höre von deiner Liebe und dem Vertrauen, das du zum Herrn Jesus hin hast und zu allen Heiligen. Wir stellen hier fest, dass es sich um die zwei Hauptkennzeichen geistlicher Gesundheit geht. Die meisten Übersetzungen sprechen in diesem Text in Vers 5 von Glauben. Aber wenn wir Glauben schreiben, bringt das eine gewisse Schwierigkeit mit sich. Die Ausleger tun sich schwer mit Vers 5. Der eine löst das Problem so, der andere so. Denn der Wortlaut, so wie er steht, die Wortstellung in diesem Satz ist so, wenn man ihn so nimmt, wie er sich in diesem Fluss erlesen lässt, ohne dass wir die Wortstellung ändern, dann müssen wir annehmen, dass Paulus von einem Glauben spricht, der zu Menschen hin ausgeübt wird. Und das ist für uns ungewöhnlich, zunächst. Aber sobald wir dieses Wort, pistis ist das griechische Wort, sobald wir es etwas anders formulieren, und das dürfen wir, denn das griechische Wort ist ein reiches Wort. Es kann bedeuten überzeugt sein, es kann bedeuten treu, und auch das wäre hier im Platz. Es kann Glauben bedeuten, und es spricht auch von Vertrauen. Und das scheint hier das beste Wort zu sein. Vertrauen hat Philemon zum Herrn Jesus hin, da natürlich, zu diesem natürlich zuallererst, aber auch zu den Heiligen. Es lohnt sich einmal, ein Studium zu machen über den Glauben als Vertrauen zu den Geschwistern. Ein sehr wichtiges Studium. Da lernen wir, dass es sehr wichtig ist, für Christen aneinander zu glauben, Vertrauen zu haben zueinander, überhaupt einander zu glauben, Vertrauen zu dem zu haben, was sie sagen. Das war ja der Fehler von Thomas. Und deshalb konnte Jesus ihn rügen. Warum konnte Thomas erwartet werden, zu glauben, dass Jesus auferstanden war? Weil die Berichterstatter glaubwürdig waren. Deshalb. Timotheus hätte glauben müssen, ohne zu sehen. Warum? Weil er den Bericht von solchen bekam, die gesehen hatten. Glaube ist nicht nur ein Vertrauen, ohne zu schauen. Und wenn Paulus sagt, wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen, dann betrifft sich das nicht auf die Vergangenheit, sondern auf die Zukunft. Was die Vergangenheit betrifft, da verlassen wir uns auf das Schauen. Gott ist sichtbar geworden, im Alten und im Neuen Testament. Gott hat sich gezeigt, Gott hat sich geoffenbart, den fünf Sinnen. Darauf legen die Apostel großen Wert. Petrus, wir waren bei ihm auf dem heiligen Berg, wir haben gesehen, wir haben gehört. Johannes führt dieselbe Sprache in seinem ersten Brief. Man glaubt, weil man gesehen hat. Wenn wir im Glauben wandeln und nicht im Schauen, dann weil wir das, was noch kommt, nicht gesehen haben. Und das kann man auch nicht sehen, weil es noch nicht da ist. Aber wir glauben an das Kommende aufgrund des Gewesenen. Wir haben zuverlässige Berichte in unserer Heiligen Schrift, gerade von solchen, die Gott erlebt haben. Von Mose im Alten Testament bis Johannes am Ende der Bibel. Da ist ein Haufen von Menschen, die Gott persönlich erlebt haben und die dann geglaubt haben, weil sie sahen, weil sie spürten, weil sie hörten, weil sie mit irdischen fünf Sinnen Gott erlebten. Nicht nur so, aber eben auch so. Gott ist zu uns gekommen, hautnah, hörbar, und hat sich gezeigt und hat sich bemüht, uns zu überzeugen von seinem Dasein, von seiner Güte, von seiner Heiligkeit, von seinem Heil, dass er uns teilwerden lassen will. Jesus war sichtbarer Gott, Gott geoffenbart, das heißt sichtbar geworden in Fleisch. Tastbares Fleisch war es. Man hat Jesus erlebt. Und wir sollten dann diesen Berichten glauben. Wir selbst haben Gott nicht so erlebt. Aber wir glauben, Augen berichten, Augenzeugen berichten. Aber wir glauben auch unseren Geschwistern, weil sie vertrauenswürdig geworden sind durch die Gnade Gottes, durch die neue Geburt. Wir dürfen großes Vertrauen haben zueinander. Und dieses Vertrauen darf wachsen. Philemon kennt dieses Vertrauen zu den Heiligen, zu allen Heiligen in Kolosse und Umgebung, wo immer er nun Bekanntschaften hat. Da zeigt er, dass er Vertrauen hat zu seinen Brüdern und Schwestern. Das Vertrauen von Paulus zu den Korinthern ist rührend. Er schreibt an eine Gemeinde, wo ein Teil davon Misstrauen ihm entgegenbringt. Aber in Kapitel 2 des zweiten Korintherbriefes schreibt er von seinem großen Vertrauen zu ihnen. Er glaubt, dass der Heilige Geist in ihrem Innern doch wirken wird. Und in diesem Vertrauen schreibt er diesen Brief. Und es ist ihm wohl gelungen, auch seine Feinde in Korinth, seine Gegner dort zu überzeugen und zu gewinnen. Also wir haben es hier mit Glauben zu tun, mit Vertrauen, aber auch mit Liebe. Normalerweise steht Glaube oder Vertrauen zuerst, wenn die zwei genannt werden, und dann kommt die Liebe. Denn das ist auch die logische, die richtige Reihenfolge in der Erfahrung. Zuerst glauben wir an Jesus Christus und dann wird die Liebe ausgegossen in unseren Herzen und wir lernen Jesus zu lieben und seinen Vater. Glaube ist der Schlüssel unserer Beziehung zu Gott, das tragende Element in unserer Beziehung. Aber Liebe ist der Inhalt dieser Beziehung. Liebe ist das, was Gott eigentlich sucht. Aber sie kommt durch den Schlüssel des Glaubens. Der Glaube ist der Schlüssel, der die Tür zur Liebe öffnet. Die zwei sind aber, nach der Heiligen Schrift, die zwei wesentlichsten Eigenschaften eines Christen. Und diese zwei sind eben bei Philemon vorhanden. Und dafür dankt Paulus seinem Vater im Himmel. Ich bin meinem Gott so dankbar für dich, auch für deine Liebe und für dein Vertrauen, das du hast zu allen Heiligen. Vers 6 steht eigentlich in Klammern. Vers 6 bezieht sich auf das Beten des Apostels. Zur Hauptsache ist es ein Dank, Verse 4, 5 und 7. Aber in Klammern erwähnt er noch seine Bitte oder sein Beten. Aber während er so betet, das Wort so scheint betont zu seinem Grundtext, so bete ich. Während er so betet, dankt er aber gleichzeitig. Paulus praktiziert das, wozu er uns aufruft an einer anderen Stelle. Alles mit Danksagung. Werft alle eure Sorge auf ihn mit Danksagung. Dieser Gedanke, den haben wir in Philippa Kapitel 4. So bete ich, dass dein Teilhaben am Glauben, was ist das? Was ist Teilhaben am Glauben? Nun, Philemon ist ein Mitglaubender. Er hat Teil an dem, was der Glaube an Jesus Christus bringt. Der Glaube, das Vertrauen zu Jesus Christus, ist der Schlüssel, der ein großes Heilsparadies eröffnet. Wir haben also Teil durch den Glauben an die Heilsgüte des Himmels, die Jesus Christus uns zur Verfügung stellt. Und Philemon ist ein Mitteilhabender hierbei. Wir alle haben Teil an diesem Glauben, aber dieser Glaube soll wirksam werden. Es soll nicht nur bei einem Nehmen oder Entgegennehmen bleiben, sondern der Glaube soll weiter als Schlüssel verwendet werden. Er soll gleichsam Türen öffnen im Dienst für Jesus Christus. Wir sollen nicht nur Genießer sein, sondern wir sollen Dienende sein. Paulus betet, dass die Liebe und der Glaube des Philemon wirksam werde, in Erkenntnis und Anerkennung, können wir hinzufügen, alles Guten, das in und unter euch für Christus Jesus und zu ihm da ist. Der griechische Text ist hier sehr gedrängt, komprimiert. Im Deutschen müssen wir ihn etwas erweitern, um mitzukriegen, was Paulus dort sagt. Und deshalb habe ich ihn etwas ergänzt, um den griechischen Text, die Wörter dort etwas mehr auszuschöpfen und das zutage zu führen, was dort eigentlich steht. Wirksam wird der Glaube in Erkenntnis. Wir müssen weise werden, wir müssen Tatsachen haben über unseren Herrn, dem wir dienen, und dann aber auch, was die Bereiche betrifft, in denen wir dienen wollen. Wirksam in Erkenntnis und Anerkennung alles Guten, das in uns ist und unter uns ist. Ein Ausleger hat das sehr gut gesagt. Und das stimmt mit der Heiligen Schrift überein, nicht nur mit Römer 12, den ersten Versen, sondern auch mit einer anderen Stelle. Das Gute ist der Wille Gottes. Gott hat seinen Willen in uns hineingelegt und unter uns hineingelegt. Gott hat nach 2. Korinther 5 aufgerichtet unter uns das Wort von der Versöhnung. Er hat uns versöhnt und uns das Wort von der Versöhnung gegeben, dass wir es weitersagen sollen. In Epheser 2 lesen wir Vers 10, dass Gott uns aus uns etwas gemacht hat, um dann gute Werke zu tun, für die er uns schuf. Gott hat uns für gute Werke geschaffen. Die sind schon da, damit wir in ihnen wandeln sollten. Er hat das Gute, das wir zu tun haben, seinen Willen, schon bereits uns vorgelegt, ja in uns hineingelegt. Denn das Gesetz, der Wille Gottes, die Hauptsache des Willens Gottes, ist in unseren Herzen hinein, in unsere Herzen hineingeschrieben worden. Der Wille Gottes ist schon in uns, aber er ist auch in der Heiligen Schrift. Und wenn wir ihn in der Heiligen Schrift lesen, dann korrespondiert das, das harmonisiert, das stimmt überein mit dem, was in unserem Herzen ist. Das findet in uns einen Echo. Paulus betet, dass die Liebe des Philemon zu Jesus und sein Vertrauen zu Jesus und zu allen Heiligen wirksam wird in Erkenntnis und Anerkennung alles Guten an Gottes Wille, das in uns ist, in uns allen, als Heiligen, als Christen und unter uns. Das heißt, wir sollten gemeinsam, nicht nur individuell, jeder für sich, sondern gemeinsam den guten Willen Gottes tun lernen. Und zwar für Christus Jesus, für den Messias Jesus und zu ihm hin. Er ist das Ziel unserer Glaubens- und Liebestätigkeit. Was ist es, das den Paulus nun zu weiterem Dank veranlasst? Wir kommen zu Vers 7. Ich danke, Vers 7 setzt eigentlich Vers 5 fort. Vers 6 war ja eine Klammer. Und Vers 7 setzt jetzt Vers 5 fort. Das heißt, den Dank, den er mit Vers 4 und 5 zum Ausdruck brachte. Ich danke, denn viel Dankbarkeit. Kein Wunder, dass er dankt. Denn viel Dankbarkeit wird durch Philemon ausgelöst. Er hat einfach Anlass zum Dank. Viel Dankbarkeit und Trost haben wir über deine Liebe, weil die Heiligen durch dich, Bruder, innerlich erfrischt worden sind. Das Wort für erfrischt oder erquickt ist hier ein interessantes. Wir haben ein ähnliches deutsches Wort. Das Griechische lautet ähnlich und möglicherweise kommt unser deutsches Wort von jenem griechischen Wort. Es hat mit Pause zu tun oder Pause machen. Als Gott die Welt schuf, machte er am siebenten Tag Pause. Wir lesen in unseren Übersetzungen, er ruhte, wie wenn er müde war. Nicht so, er war nicht müde, er machte Pause, er hörte auf. Er hörte auf zu arbeiten und setzte somit uns ein Zeichen, war für uns ein Vorbild, dass wir Pause machen sollten. Bei uns hat es den Zweck, dass wir nun ruhen. Aber Gott macht einfach Pause. Aber für uns ist eine Pause eine Erfrischung. Nicht nur, wenn man Coca-Cola trinkt, sondern auch überhaupt. Wir müssen ab und zu unsere Pausen haben. Philemon wirkte für andere Christen wie eine Pause, für eine Erfrischung. Wenn sie müde waren, war seine Gegenwart mit dem, was er sagte und tat, mit dem, was sie in seiner Gegenwart empfanden, wohltuend, erfrischend. Es war wie eine Pause, in der man sich wirklich erfrischen darf. Nicht nur ruhen oder aufhören von Arbeiten, sondern man nimmt Erfrischung zu sich. Das bedeutete Philemon. Gott schenke es, dass wir in den Fußtapfen von Philemon wandeln. Das ist nicht einfach, aber die Gnade Gottes war schon am Werk gewesen in dem Leben von Philemon. In den weiteren Versen 8 bis 13, das ist der nächste Abschnitt, meldet nun Paulus seine Bitte an. Einige Ausleger wollen den ganzen Text bis Vers 7 gleichsam als Briefkopf oder als Briefeingang betrachten. Das geht zu weit. Denn es ist üblich in den Briefen des Paulus, dass er erst einen allgemeinen Eingang hat, zum Beispiel einen Gruß weitergibt, aber dann doch einen Bericht weitergibt von seiner Tätigkeit, von seinen Interessen an ihnen, an seinen Lesern und so weiter. Das gehört zum Brief selbst. Und die Verse, die wir eben betrachtet haben, die Verse 4 bis 7, sind nicht nur Eingang, sondern sind wesentlicher Bestandteil dieses Briefes. Und dennoch, sie sind schon vorbereitend gewesen auf das, was er jetzt sagen will. Er sagt es mit kurzen Worten und dann erklärt er und bestärkt noch diese Bitte. Paulus ist ein sehr weiser Seelsorger und er kommt von verschiedenen Seiten an seinen Bruder, der ein lieber Bruder ist, aber die Angelegenheit ist so schwierig und deshalb muss Paulus sehr vorsichtig sein, wie er hier vorgeht. Er setzt ja auch ein Beispiel für alle Zeiten. Wie soll man in einem solchen Fall vorgehen? Nicht nur, wenn es sich um dieselbe Angelegenheit handelt, wie es durch die Jahrhunderte immer wieder getan hat. Sklaverei ist hunderte von Jahren unter uns gewesen und ist heute noch bei uns. Sondern es gibt relevante oder ähnliche Themen in anderen Bereichen, aber doch ähnlich schwierige Fragen. Und die Frage ist, wie behandeln wir sie? Ich beginne zu lesen. Ich werde nicht den ganzen Text lesen. Vielleicht zuerst die Verse 8 und 9. Daher, obschon ich große Freimütigkeit in Christus habe, dir anzuordnen, was angebracht ist, wegen der Liebe rufe ich lieber auf. Da ich ein solcher bin wie Paulus, ein Betagter, nun aber auch ein Gefangener Jesu Christi, rufe ich dich auf betreffs meines Kindes, das ich in meiner Gefangenschaft zeugte. Also auch Vers 10. Paulus meldet hier seine Bitte an, und dies ist das Hauptanliegen seines Schreibens. Wie hätte Paulus seinem Anliegen oder mit seinem Anliegen kommen können? Das sagt er uns zuerst in Vers 8. Auf sehr feine Art sagt er dem Philemon, ich hätte so kommen können. Und er teilt ihm mit, wie das gewesen wäre. Und er sagt ihm, es wäre durchaus am Platz gewesen. Mit anderen Worten, Philemon soll wissen, dass Paulus sich etwas zurückhält. Er teilt dem Philemon mit, Philemon, was ich jetzt sage, auf feine Art und Weise, darfst du nicht einfach so an dir vorübergehen lassen. Nimm es ernst, auch wenn ich mit sanften Handschuhen komme und mit sanften Fußtritten. Es ist eine ernste Angelegenheit, ich könnte anders sprechen. Und Paulus zeigt das auch in seinen Briefen. Wenn es notwendig ist, muss er es auch tun. Und er tut es. Und zwar in Heiligkeit und auch in Liebe. Aber er kann eine andere Stimme gebrauchen. Hier teilt er dem Philemon mit, wie er hätte kommen können. obschon ich große Freimütigkeit in Christus habe. Auch jetzt, während er schreibt. Er hat volle Freiheit, volle Freimütigkeit, auch anders zu sprechen. In Christus, nicht im Fleisch, in Christus, als Apostel, als Beauftragter Jesu Christi, könnte er anders sprechen. Wir müssen nicht immer so sprechen, wie wir sprechen könnten, auch wenn es durchaus angebracht wäre. Wir dürfen einmal wählen von verschiedenen Arten der Annäherung, der Begegnung miteinander. Das dürfen wir lernen von unserem Apostel Paulus. Obschon ich große Freimütigkeit in Christus habe, dir anzuordnen, dir einen Befehl zu geben, was angebracht ist, nicht wäre. Es ist. Ich könnte das gerade jetzt tun. Es ist in diesem Moment angebracht, so zu dir zu reden. In Christus. Aber ich verzichte darauf. Er hätte anders kommen können, aber tut es nicht. Was veranlasst ihn denn, auf die gegenwärtige Weise an Philemon heranzutreten? Nun, es ist einiges hier. Erstens, das in den Versen 4 bis 7 Gesagte veranlasst ihn, anders zu sprechen. Vers 8 beginnt mit einem Wörtchen, daher. Obschon ich es so sagen könnte, daher sage ich es anders. Woher? Jetzt müssten wir eigentlich die Verse 4 bis 7 noch einmal lesen. Und dann würden wir es erfahren. Lassen Sie mich zusammenfassen. Was steht dort denn geschrieben? Was hat er dort gesagt? Er hat gesagt, dass er Grund hat, für Philemon zu danken. Es ist manches an Voraussetzungen bei Philemon. Und er hat großen Anlass, für Philemon dankbar zu sein. Und das veranlasst ihn, jetzt auf eine andere Weise zu sprechen. Es sind schon Voraussetzungen vorhanden. Er hat Grund, für Philemon zu danken. Das war in den Versen 5 bis 7 zum Ausdruck gebracht. Und dazwischen, in Vers 6, hat er ihm mitgeteilt, er betet für ihn. Er betet, dass die Liebe und das Vertrauen, und wie war es dort, Vers 5, da ich höre von deiner Liebe und dem Vertrauen, das du zum Herrn Jesus hin hast und zu allen Heiligen, so bete ich, dass dein Teilhaben am Glauben wirksam werde, denn wirksam werde in Erkenntnis und Anerkennung alles Guten. Paulus betet für Philemon, dass sein Glaube wirksam werde. Und weil er für ihn betet und Gott vertraut, dass er sein Gebet erhören wird, muss er nicht so sprechen, wie er durchaus tun könnte in einem anderen Fall. Aber in diesem Fall muss er es nicht. Und er verzichtet darauf. Bei dir, Philemon, muss ich nicht so sprechen, wie ich durchaus sprechen könnte, in Freimütigkeit, in Christus, was angebracht ist. Aber bei dir muss ich das nicht tun. Und darüber freut er sich. Dieser Text ist so reich an Weisheit, an Liebe, an Vertrauen, Feinfühligkeit, dass man es schwer hat aufzuhören. Aber die Zeit fordert einiges von uns, oder was ist es? Ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall muss man irgendwo einmal aufhören. Der Brief ist eigentlich ein Fluss. Man muss den Faden geradezu abreißen, um einmal aufzuhören. Aber es ist ein Guss. Man kann verstehen, dass Philemon ihn gebannt gelesen hat. Er wird wohl, ich weiß nicht, ob er zwischendurch aufgehört hat, ein Wort führt zum anderen. Liebe, Vertrauen, Gnade, Friede und so weiter. Diese großen Wörter, die von Gottes Gnade und Liebe zu uns sprechen, die in Paulus Gestalt bekommen haben, und ihn, Jesus, oder durch ihn bekommen wir Jesus zu sehen. All dieses ist wie ein Guss, sodass wir in diesem Brief gleichsam das fertige Bild von Jesus Christus haben. Ein Bild, dem wir ähnlich werden wollen, nicht wahr? Neigen wir das Haupt zum Gebet. Herr, noch einmal wollen wir danken für diesen Mann, den du finden konntest und den du gebrauchen konntest. Du hast ihn geschliffen. Du hast ihn geknetet. Du hast ihn brauchbar gemacht. Du hast ihn gereinigt, gestaltet. Aber deine Gnade war nicht vergeblich in seinem Leben. Und er war ein brauchbares und treues Gefäß. Und vor allem zeigt er in seinem Wesen und Leben dich uns. Wir bekommen dich zu sehen, o Herr, wirke auch in uns und lass deine Gnade an uns nicht vergeblich gewesen sein. Amen.